Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 17. September 2025. Die Berliner Zeitung trumpft mit einer interessanten Recherche auf. Sie erinnern sich an den Drohnenvorfall in Polen. Es gibt da Fragezeichen, aber es gibt auch mutmaßliche, höchstwahrscheinliche Gewissheiten bezüglich dieser Russendrohnen. Aber es wurden eben auch Zerstörungen gemeldet und man fragte sich ja, wie ist es möglich, dass diese unbewaffneten Drohnen Häuser abdecken können. Es kursierten da viele Spekulationen und jetzt hat eben die Berliner Zeitung eine Recherche veröffentlicht, dass tatsächlich eines dieser zerstörten Häuser nicht durch eine Drohne in Mitleidenschaft gezogen wurde, sondern durch eine irregeleitete F-16 Abwehrrakete. Also man muss sehr, sehr genau hinschauen und Sie sehen, was aus solchen Nachrichten, auch aus solchen Fake News entstehen kann. Kriegs- und Säbelgerassel auf beiden Seiten, NATO-Alarmbereitschaft, wobei man sagen muss, dass auch Mark Rutte und andere relativ maßvoll reagiert haben, also nicht so hysterisch, wie das vielleicht hätte befürchtet werden können, aber trotzdem, es sind dann Manöver lanciert worden und die Explosivität der Lage ist einem da schlagartig wieder bewusst geworden. Und das ist für mich das Besorgniserregende auf diesem Kriegsschauplatz, dass man sich daran gewöhnt zu haben scheint und in einer frivolen Sorglosigkeit davon ausgeht, dass nichts passieren kann. Aber Kriege, und das ist das Besorgniserregende, Kriege können eine Eigendynamik entwickeln, Kriege haben eine Eigendynamik. Sie neigen natürlich auch dazu, immer mehr in sich hineinzuziehen, hineinzufressen. Man steht dann plötzlich in einem Krieg, auch wenn man gar nie die Absicht hatte. Diese abschüssige Bahn, wir sehen sie auch in der Bundesrepublik, am Anfang, Sie erinnern sich, oder man hat das mittlerweile verdrängt, am Anfang wollte man Helme und Schutzwesten schicken. Jetzt ist man dabei, über Marschflugkörper zu diskutieren. Und diese Alternativlosigkeit der Kollisions- und Konfrontationspolitik in den wesentlichen EU-Hauptstädten plus Großbritannien, dominiert von Frankreich, von der Bundesrepublik Deutschland und eben London. Das ist eine Politik, in der die großen drei den Ton angeben und die Zwischentöne, die kritischen Stimmen unter die Räder kommen, vor allem aus Ost-Mitteleuropa. Und anstatt ganz besonders hellhörig zu werden, wenn beispielsweise Länder wie Ungarn, die ja alles andere als im Verdacht stehen, Sympathien zu Russland zu pflegen, ich meine, das ist ein Affront, so etwas zu behaupten. Es wird zwar immer wieder geschrieben, ja, der Putin-Freund Orban, Diktatoren unter sich, das ist die schreckliche Oberflächlichkeit unserer Zeit, dieser hohle Moralismus. Tatsache ist, dass die Ungarn, habe ich hier schon oft darüber gesprochen, dass die Ungarn immer wieder Opfer russischer Aggression geworden sind. Und ihnen zu unterstellen, sie würden da sozusagen eine heimliche Liebesbeziehung pflegen, das ist so jenseits der Wirklichkeit. Und wenn die Leute, die das erzählen und die das perpetuieren und immer wieder verlängern und fortsetzen, auch in unseren Medien, aber auch in der Mainstream-Politik, die gleichen Leute sind auch die Architekten dieser Russland-Politik. Man muss sich einfach fragen, auch wenn man ganz distanziert diesem Geschehen gegenübersteht, ohne sich jetzt mit den Details vertraut zu machen, können die Leute, die nachweislich in so vielen Fragen falsch liegen, sind die jetzt plötzlich über Nacht zu geopolitischen Genies mutiert oder haben wir es mit geopolitischen Analphabeten zu tun? Also die Alternativlosigkeit der Aufrüstung, der Waffen, der Kriegsertüchtigung. Man setzt in der Ukraine auf eine militärische Besiegung Russlands. Ich weiß nicht, ob die das ernst meinen, aber es wird immer wieder erzählt. Das lässt einen natürlich an der Intelligenz, an der Verstandeskraft hier der Führungseliten zweifeln. Ich hatte genug von seinem Hass. Die Staatsanwaltschaft in Utah klagt Tyler R. wegen schweren Mordes an und setzt auf die Todesstrafe. Ein Chat mit seinem Transpartner enthält ein Geständnis. mutmaßliche Attentäter wegen Mordes angeklagt. Ja, auch so eine fürchterliche Alltäglichkeit gewalttätiger Exzesse. Wenn man die Berichte liest über den Mord an Charlie Kirk, über die Umstände der Tat, über den Täter, ja, dann läuft es einem schon kalt den Rücken hinunter, wie sich da etwas zuspitzt in kürzester Zeit. Die Eltern, der Vater ein Trump-Anhänger, also ein bürgerlich-konservativer Haushalt. Das Gewehr hat er vom Großvater geschenkt bekommen. Der Sohn, der Angeklagte, in letzter Zeit, in den letzten Jahren nach links gerückt, lebte zusammen mit einem Transmann, der im Begriff war, zur Frau zu werden. Und aus den Chatnachrichten geht hervor, dass der Partner entsetzt war, als er mitbekam, was da sein Partner getan haben sollte mit Charlie Kirk. Also ein neben dem Mord, neben dem Getöteten, ein weiteres verpfuschtes Leben. Das ist fürchterlich. Ich denke in solchen Momenten immer auch an die Eltern. Was geht in denen vor? Natürlich auch in den Angehörigen des Ermordeten. Aber man muss hier einfach die menschliche Dimension auch dieser Beteiligten ganz wertneutral und unabhängig jetzt von der Täterschaft beurteilen. Das ist fürchterlich. Hoffen wir, dass man das selber nie so etwas erleben muss. Dunja Hayali erhält Morddrohungen, die Moderatorin zieht sich vorübergehend aus den sozialen Medien zurück. Die Meinungsfreiheit habe Grenzen. Ja, jetzt das Opfer hier der Verbalgewalt im Internet hat immer einen schalen Beigeschmack, so etwas. Zuerst teilen Sie aus, zuerst gehen Sie in der Öffentlichkeit mit Aussagen in die Offensive und dann zieht man sich zurück oder stellt sich als Opfer dar angesichts der Reaktionen, die man selber ausgelöst hat. In diesem Fall sind es die Kommentare gewesen dieser Moderatorin, die massiv Entrüstung entfacht haben in den vor allem auch sozialen Medien. Und den sozialen Medien, diesen antisozialen Medien, da ist der Brutalisierung des Diskurses keine Grenze gesetzt. Das ist auch ein Abgrund sui generis, der sich da immer wieder öffnet, ein Spiegelbild der Möglichkeiten, zumindest der menschlichen Ausdrucksfähigkeit, was sich da jeweils zusammenbraut, auch die Enthemmung. Aber man muss sich einfach bewusst sein, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn man Moderator ist, wenn man eine Fernsehsendung hat, wenn man selber den Diskurs prägt, wenn man den Ton setzt, jetzt wie die Frau Hayali nach der Ermordung von Charlie Kirk, ja, dann klingt es entsprechend zurück. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das ist keine Rechtfertigung dessen, was da passiert, aber es ist einfach eine Beobachtung, eine Feststellung. Und mir fällt auf, dass viele Journalisten, und ich will sie hier gar nicht speziell herauspicken, aber viele Journalisten sind ja Weltmeister im Austeilen, aber wenn es dann zurückkommt, dann sind sie überempfindlich, zeigen sie ein Glaskinn. Das ist auffällig, wobei, um das missverständlich, beziehungsweise das Missverständnis ein mögliches auszuschließen, klar, wenn es dann zu gewalttätigen und wirklich rabiaten Übersteigerungen der Reaktionen kommt, das ist in jeder Hinsicht abzulehnen und zu verurteilen. Aber vielleicht sollten sich auch solche Exponenten, wie jetzt da die Betreffende, überlegen, wie sie sich eigentlich in der Öffentlichkeit darstellen und ob diese Reaktionen, auch wenn sie dann natürlich viel zu extrem ausfallen, ob sie nicht eben doch ein Spiegelbild sind, gewissermaßen die Sündhaftigkeit der Reaktionen, die Schlechtigkeit der Reaktionen ist im Grunde nur das Abbild der eigenen Abgründe, vielleicht in einiger Vergrößerung. EU-Kommission plant zügigeren Importstopp von russischem Öl und Gas. Belarus sendet Signale nach West und Ost. Belarus ist ein interessantes Land, das auch permanent am Pranger steht. Man blendet da vielleicht aus, dass die Weißrussen, dass Belarus im Zweiten Weltkrieg ganz fürchterlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Weißrussen haben rund einen Drittel ihrer Bevölkerung verloren. Noch immer ist die Gesamtbevölkerung kleiner als bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Also dort sind die Bloodlands, die Blutfelder, in einer Art und Weise getränkt worden durch die Opfer des Krieges. Davon macht man sich keine Vorstellung. Und Belarus ist natürlich Nachbar von Russland, gehörte zur Sowjetunion, ist aber auch schon natürlich in Verbindung mit dem Westen. Und klar, die versuchen natürlich auch eine Politik des sowohl als auch zu betreiben. Ist ja im Grunde das Vernünftigste in der Welt, wenn sie das machen. Sowohl als auch wäre im Grunde das Vernünftigste für Deutschland, für Europa. Aber aufgrund dieser Zuspitzung, dieser mentalen Selbstaufhetzung, dieser Kriegsparanoia und auch Kriegsversessenheit, die wir da in gewissen Kreisen sehen, hat man oder ist man im Begriff, diese Fähigkeit, diese Bereitschaft zur sowohl als auch Politik zu verlieren und setzt da auf dieses schneidende, klirrende, knallende Entweder-Oder. Empfang in Großbritannien, Staatsbesuch von Donald Trump und er trifft da natürlich auch King Charles. Kaya Kallas, Deutschland soll Sanktionen gegen Israel unterstützen. Ich finde das unglaublich aggressiv, wie diese EU-Außenbeauftragte auftrumpft. Ich beobachte da sehr viel Selbstgerechtigkeit, Moralismus. Man plustert sich auf der internationalen Bühne, um da eine große Rolle zu spielen. Gleichzeitig pfeift die EU, pfeifen wichtige EU-Staaten aus dem letzten Loch. Das wirkt surreal, das wirkt absurd, das nimmt auch niemand diesen Politikern ab. Und obendrüber, ja, spreizt sich dann und blustert sich auf und bläht sich und dröhnt sich auf diese Kaya Kallas, die ja selber zu Hause bei sich als Ministerpräsidentin ins Zwielicht geraten ist, weil sie einerseits gegen Russland wetterte, während ihr Ehemann mit Russland Geschäfte machte. Also da ist sozusagen der Moralismus oder diese strahlende Ritterrüstung, die da permanent zur Schau getragen wird und zur Schau gestellt wird, die könnte natürlich auch Blendwerk sein, Ablenkungsmanöver von Missständen. Ist ja meistens so, dort wo die Gutmenschen am lautesten und am schrillen sich in Szene setzen, dort ist auch sehr viel Dunkel, sehr viel Abgründe. Deutschland hat für eine UNO-Resolution gestimmt, die abzieht, zirkelt darauf, eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten voranzutreiben. Man mischt sich auch da in, wie ich meine, ungebührlicher Art und Weise ein. Man drängt sich nach vorne, positioniert sich. Ja, man hat das Bedürfnis, hier immer zu zeigen, dass man auf der richtigen Seite steht, und dies vor dem Hintergrund eines Krieges, in dem, das muss man einfach sagen, sich Israel gegen eine absolute Terrororganisation verteidigt. Das ist schon unglaublich, wie jetzt die Hamas für diesen Terror belohnt wird mit einer oder belohnt werden soll mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Das ist eine Argumentationskette, die jetzt beispielsweise in der Ukraine bei Russland völlig außer Traktanten fällt. Also niemand käme ja auf die Idee, dieser gleichen Politiker Russland zu belohnen für den Einmarsch in die Ukraine. Aber wenn die Hamas einen Terroranschlag macht, aufs Fürchterlichste gegen Israel, ja, dann dringen sie durch, dann bekommen sie in der UNO, bekommen sie auch in der Europäischen Union eine Zwei-Staaten-Lösung geschenkt. Da merken Sie natürlich auch, da sehen Sie auch die Abgründe dieser Doppelmoralpolitik, diese heillos überforderten Politiker, die versuchen eben moralisch immer gut dazustehen, auf der richtigen Seite, die verstricken sich natürlich in die größten Widersprüche. Klar, dass Israel diese entsprechenden Initiativen und Beschlüsse verurteilt. Was nicht heißt, auch da, wir sind weit weg, wir können uns gar keine Vorstellung machen, was es bedeutet, ein Land wie Israel zu führen in dieser hochexplosiven geopolitischen Umgebung. Nicht alles, was Israel macht, selbstverständlich, was die Regierung macht, ist richtig. Da gibt es auch Kritik, gibt es Auseinandersetzung, was uns daran erinnert, dass Israel ziemlich einsam dort auf weiter Flur ein pluralistischer, demokratischer Staat ist, mit Zeitungen, die ganz massiv Opposition machen. Ich weiß nicht, in wie vielen arabischen Ländern das erlaubt ist, was Haaretz und andere in Israel schreiben. Darf man einfach nicht ganz vergessen jetzt in dieser allgemeinen Empörung der Bilder und der Schrecklichkeiten. Wir haben darüber gesprochen. Mein Freund, der Autokrat, der serbische Präsident Vucic bezeichnet Putin als Verbündeten. Er herrscht immer autokratischer und agiert gegen die EU. Darf die Konrad-Adenauer-Stiftung noch mit seiner Partei zusammenarbeiten? Ein weiterer Brandmauer-Artikel hier jetzt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, erst recht muss sie mit ihm zusammenarbeiten, wenn ein früherer wohlgelittener Politiker aus Serbien aus Sicht der Konrad-Adenauer-Stiftung Gefahr läuft, sich in falsche Gefilde zu verirren. Dafür sind doch solche Partnerschaften da, dass man den Freund, den Partner, den Kollegen vielleicht darauf aufmerksam macht, in aller Freundschaft, nicht nur am Publikum vor den Kameras, um ihn da zu demütigen, ja, dass man ihm eben sanft Fingerzeige gibt oder versucht, ihn wieder auf den vernünftigen Weg zu lenken oder aber herauszufinden, dass es gar nicht so ist, wie es da dargestellt wird. Ich kenne ja Präsident Vucic, ich blicke auch nicht in alle Geländekammern der serbischen Innenpolitik hinein, da habe ich volles Vertrauen, dass die Serben selber wissen, wie sie ihr Land regieren sollen. Ich kann ihn außenpolitisch beurteilen und ich glaube, mir eine Meinung bilden zu können, wie er an einer auch schwierigen Schnittstelle zwischen Ost und West im Herzen Europas versucht, das Beste für sein Land herauszuholen. Aber in Deutschland ist momentan der Hang zur moralischen Daumen-rauf- und Daumen-runter-Mentalität, vor allem in den Medien, die ist ganz stark ausgeprägt, so als ob die Journalisten vom permanenten Bedürfnis getrieben wären, immer kundzutun, dass sie selbstverständlich auf der richtigen Seite stehen. Es laufen alle mit weltanschaulichen Armbinden herum. Man muss wie auf Vorrat seine moralische Lauterkeit beweisen. Ich bin also auch gegen Kriege, ich bin also auch gegen Autokraten, ich bin ein Superdemokrat. Also dieser permanente Bekenntnisfimmel, dieser Bekenntniszwang, dieses auch offensichtlich in dieser Gesellschaft vorhandene, vorauseilende Misstrauen gegen alle, die nicht moralisieren, das nimmt also schon allmählich interessante klinische Züge an. Dann kommt der polnische Präsident Nawrocki nach Polen nach Berlin, Entschuldigung, zum Antrittsbesuch mit der Forderung im Gepäck, es solle Reparationszahlungen geben an Polen. Das löst in den deutschen Medien, wie ich meine, von außen betrachtet, aber das müssen die Deutschen selber mit den Polen ausmachen, meines Erachtens zu Recht. Klarsendung über Migration. Wieder ein Schlaglicht aus den öffentlich-rechtlichen Medien. Also die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland, die sind also mindestens in so einem himmeltraurigen Zustand wie die öffentlich-rechtlichen Medien in der Schweiz. Nein, ich glaube bei uns, also jetzt in der Deutschschweiz, die Romandie finde ich eigentlich immer noch sehr stark, auch was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht. Aber in der Deutschschweiz gibt es natürlich auch diese Tendenzen, diese Linkstendenzen, der Redaktion, da diese großen publizistischen Wege, die ihre weltanschaulichen Vorlieben über alles andere stellt, das ist in Deutschland ganz stark ausgeprägt, sehen Sie zum Teil auch in den Talkshows. Ist schon oft darüber gesprochen worden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seiner Aufgabe nicht gerecht wird, pluralistisch, vielfältig und unter Einbezug aller relevanten Stimmen über bestimmte Dinge zu berichten. Und wenn Sie es dann aber machen, dann funktioniert es auch nicht. Dann setzen interne Selbstzerfleischungsmechanismen ein oder Abstoßreaktionen. Und das beobachten wir jetzt in diesem interessanten Fall, über den ich lese, nach Klarsendung über Migration, wie NDR-Mitarbeiter ihre eigene Kollegin aus dem Programm drängen. Mit der Sendung Klar wollte der NDR, also der Norddeutsche Rundfunk, eine konservativere Zielgruppe erreichen. Mit Erfolg, doch die eigenen Mitarbeiter fallen dem Format und Moderatorin Julia Ruß in den Rücken, organisieren intern massiv Widerstand. Es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur schlechte Chefs. Und offensichtlich ist dieser NDR, ist da der ganze Senderkomplex, miserabel geführt, dass man dieses Mobbing zulässt. Wenn das jetzt eine linke Moderatorin gewesen wäre, hätten wir Intensivdebatten an der Spitze auf allen Kanälen über Sexual Harassment, feministische Mobbingkritik und so weiter. Aber eben hier geht es jetzt um eine Moderatorin, die sich mutig dagegen den Mainstream offensichtlich auch in ihrer eigenen Arbeitsumgebung gestellt hat. Aber da, Gnade Gott, wenn man das tut. Ein interessantes, erhellendes Beispiel aus der Welt der öffentlich-rechtlichen Medien jetzt in Deutschland. Das ist fürs Erste so die Übersicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ah, vergessen habe ich noch etwas, ich habe es in der Schweizer Ausgabe erwähnt. Robert Redford ist gestorben. Hollywood-Ikone, Schönheitsideal, für mich ein wichtiger Schauspieler. Sehr, sehr interessant. Über viele Jahre, Jahrzehnte natürlich, hat er einen begleitet im Alter von 89 Jahren. Ist er gestorben, ein eigenwilliger, interessanter, auch etwas sperriger Typ, der immer irgendwie auch etwas gegen sein makelloses Aussehen rebelliert zu haben scheint, mit Positionen und Verhaltensweisen, die eben nicht Mainstream sind. Robert Redford hat sich wiederholt ja auch sehr kritisch über den Status der Berühmtheit geäußert. Ja, das ist natürlich nobel und sagt sich sehr leicht, wenn man selber sehr berühmt ist und die Früchte dieser Berühmtheit auch ernten kann. Aber wir wollen ihm das natürlich jetzt hier keinesfalls so kleinkariert und wegmesserisch zum Vorwurf machen. Robert Redford, er möge in Frieden ruhen. Ein bedeutender Exponent der Unterhaltungskultur ist im fortgeschrittenen Alter, im hohen Alter von 89 Jahren gestorben. Jetzt aber Schlusspunkt, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Wir melden uns zurück, spätestens morgen früh auf diesem Kanal.